Ich will zwei Verse lesen aus Hebräer Kapitel 6. Hebräer Kapitel 6, die Verse 9 und 10. Hebräer 6, Verse 9 und 10. Aber es ist der 10. Vers, zu dem ich heute Abend etwas sagen möchte. Wir sind aber euch bezüglich, Geliebte, eines Besseren überzeugt, auch was mit dem Heil zu tun hat, wenn wir auch so sprechen. Denn Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen und die Arbeit der Liebe, die ihr seinem Namen erwieset. Ihr dientet ja den Heiligen und tut es noch. Ich möchte heute Abend alle die ansprechen, die dem Herrn dienen. Und ich hoffe, es wird auch etwas für die sein, die dem Herrn nicht dienen. Denn ich hoffe, sie kommen dann dazu, dass sie dem Herrn dienen. Bevor wir aber in die Ausführungen gehen, wollen wir noch einmal beten. Wir neigen das Haupt dazu. Herr Jesus, wir danken dir, dass du in uns ein Werk begonnen hast. Und du willst es vollführen bis an den Tag, an dem Tag, wo du kommst und alles inspizierst. Wir danken dir, Herr, dass du uns gerufen hast, gefunden hast, aber dass wir auch von dir gebraucht werden dürfen. Wir danken dir, Herr, dass wir deine Kinder sein dürfen und dass wir wertgeschätzt werden, wert genug, um in deinen Dienst eingesetzt zu werden. Wir danken dir, Herr, dass du uns Mut machst, dir zu dienen. Wir brauchen diesen Mut, denn wir sind sehr kurzsichtig und wir spüren dich nicht, wir fühlen dich nicht, wir sehen dich nicht, wir hören dich nicht. Wir haben aber dein Wort und deine Zusage und davon leben wir. Und hilf uns, Herr, dieses Wort uns immer wieder vorzuhalten. Das wollen wir heute Abend tun. Und ich bitte dich, Herr, schenke dabei viel Gnade zu rechtem Reden, zu rechtem Hinhören und Aufnehmen. Amen. Die Bibel legt großen Wert darauf, dass Gott gerecht ist. Wir neigen oft dazu, auch als seine Kinder, diese Gerechtigkeit anzuzweifeln. Die Schrift bemüht sich außerordentlich, um dem Leser zu zeigen, dass Gott ein durchaus von Anfang bis Ende guter Gott ist und immer gerecht. Im Psalm 145 heißt es: Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen, barmherzig in allem, das er tut. Der Schreiber hier will die Leser, die ersten Leser dieses Briefes, und so dann auch uns vergewissern, dass Gott bei seinen Kindern gerecht verfährt. Das tut er auf dem Wege einer Verneinung. Er sagt, Gott ist nicht ungerecht. Und das soll mein Thema für heute Abend sein. Gott ist nicht ungerecht. Um dieser Frage gerecht zu werden oder dieser Aussage gerecht zu werden, und zwar von diesem Vers her, wollen wir einige Fragen stellen. Wenn Sie einen Bibelvers verstehen wollen, wenn Sie ihn erfassen wollen, dann müssen Sie ihn befragen. Denn er kommt von Gott und Gott lässt sich Fragen stellen. Und um diesen Vers jetzt zu erfassen und zu erfahren, was es heißt, wenn der Schreiber sagt, Gott ist nicht ungerecht, da wollen wir einige Fragen stellen. Zuerst die Frage, was soll hier nicht vergessen werden? Was ist es, das Gott nicht vergessen wird? Der Schreiber sagt das ganz klar. Das Werk der Briefempfänger, das heißt, derer, die diesen Brief bekommen, sie haben ein Werk getan, sie haben gewirkt für Jesus Christus. Das Werk und ihre Arbeit der Liebe. Werk und Arbeit der Liebe wird Gott nicht vergessen. Eine zweite Frage. Was ist das Werk? Was ist dieses, wovon der Schreiber hier spricht? Erstens das Werk und zweitens die Arbeit der Liebe. Ist das dasselbe oder gibt es da noch einen Unterschied? Nun, in einem gewissen Sinne ist es dasselbe. Aber das Zweite zeigt, wie dieses Werk getan wird. Und so ist doch ein wenig ein Unterschied da. Das Werk ist das Umfassende. Was ist dieses Werk nun? Das Werk eines Christen, das Werk der Christen, an welche dieser Brief geschrieben wurde, war alles, dass sie als Dienst für Gott taten. Alles. Nun sagt der Apostel Paulus, dass alles, was wir tun, für Jesus getan werden soll. Ob wir gehen oder stehen, ob wir liegen oder arbeiten, was immer wir tun, ob wir essen und trinken, oder etwas anderes tun, alles soll für Jesus getan werden. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht? Sitzen Sie jetzt zur Ehre von Jesus? Alles, was wir tun. Sie sagen, ich tue nichts. Ich hoffe, Sie tun etwas. Ich hoffe, Sie sitzen da ganz bewusst und hören zu, was Gott zu sagen hat. Ja. Für Jesus sitzen. Für Jesus zuhören, nicht für mich. Sie sind hier nicht hierher gekommen, ich hoffe es, um sich hier bequem einzurichten. Wir sind hier für Jesus, nicht für uns selbst. Wir kommen in solche Versammlungen für Jesus, nicht für uns selbst. Alles. Und wenn wir rausgehen und dann miteinander sprechen, dann soll das etwas sein, das für Jesus getan wird. Immer Jesus vor Augen haben. Und wenn wir uns schlafen legen, wollen wir uns für Jesus schlafen legen und den Schlaf von ihm erwarten. Und wenn er uns keinen Schlaf gibt, was dann? Dann leben wir für Jesus. Ob wir wachen oder schlafen, wir sind für Jesus da. Ob wir sterben oder immer noch leben, wir sind für Jesus da. Und morgen früh wollen wir wieder essen. Wir gehen zum Frühstück für Jesus. Ich habe morgen früh Dienst, und zwar in Schenkenzell. Für Jesus, nicht für mich. Alles, was wir tun. Sie gehen Montag auf die Arbeit. Egal, wo Sie arbeiten, egal, was Sie tun. Es muss für Jesus getan werden. Das ist unser Werk, alles, was wir tun. Da war ich kürzlich auf einer Bibelschule. Da stelle ich fest, dass einer der Schüler, in Anführungsstrichen, ein Prediger ist. Er ist so freundlich und nimmt mich am Ende dieser Woche zum Bahnhof. Am Bahnhof sieht man Plakate. Ich sehe ein Plakat, das eine Schokolade anpreist. Und da heißt es, da kann's mich packen, so etwas. Ja. Da packt's mich, wenn man so eine Schokolade sieht. Nicht das ganze Gesicht, die Augen. Und die schielten nun auf diese Schokolade. Und da dachte ich, an was ich eben den Schülern gesagt hatte, in der Woche, möglicherweise noch am letzten Tag. Hier ist ein Beispiel dafür, davon, wo von dem, was die Menschen ohne Jesus begeistert. Schokolade, das ist jetzt wichtig. Das muss einen packen. Ja? Das muss einen von Hocker ziehen, so sagt man, ja. Ja, sagen Sie, das ist Reklame. Natürlich ist das Reklame. Ist Reklame denn nicht dazu, um ernst genommen zu werden? Wozu macht man sie denn? Vieles an Reklame wird nicht ernst genommen. Ich hoffe, es sollte nicht. Aber wir müssen wissen, dass die Leute, die Reklame machen, die hoffen darauf, dass es ernst genommen wird. Und manchmal auch unbewusst. Und das Interessante dabei, er erzählt mir dann von einem aus seiner Gemeinde, der ein Grafiker ist und Reklame anfertigt. Und dann sagt er, man muss, dieser Grafiker hätte erfahren, entdeckt oder gelernt, je nachdem, auf den Egoismus kommt es drauf an. Und wenn einem das gelingt in der Reklame, bei der Schilderung und das, was dann so geschrieben steht, den Egoismus anzusprechen, dann klappt es immer. Aha, dachte ich. Und das ist ein Christ. Da gingen Warnzeichen auf. Darf ein Christ das? Darf ein Christ das in der Gesellschaft fördern, dass jeder nur an sich selbst denkt? Ist das die Aufgabe eines Christen? Ja, und dann erzählt er mir weiter. Das ist ein Mann, der sich sehr stark einsetzt für die Sache des Herrn. So. Der Evangelist will die Augen von Menschen wegziehen von sich selbst und zu Jesus. Und er schießt ihm in den Rücken. Und sagt am Montag, beziehungsweise nach der Evangelisation, für die er sich selbst eingesetzt hat, schau auf dich selbst. Das geht nicht. Alles, was ihr tut, muss ein Werk sein, das im Himmel einmal gefunden ist. Es wird alles dort gefunden werden. Aber die Frage ist, in welcher Form? Wird Gott das vergessen oder nicht? Der Schreiber sagt hier, das Werk, das diese Leser getan haben, wird nicht vergessen werden. Alles, was wir tun, soll ein Werk sein für Jesus Christus. Aber wollen wir noch etwas näher hinschauen? Was ist das für ein Werk, das man für Jesus tut? Oder Höfflin spricht von einem Werk hier. Nun, das hat natürlich eine etwas andere Bedeutung. Es ist eine Organisation, in welcher man ein Werk für Jesus tut. Mit diesem Werk tut man ein Werk also. Aber wir wirken für Jesus in diesem Rahmen. Sie wirken für Jesus in Ihrem Rahmen. Was tun Sie da? Wo kommt das her, dass Sie das tun? Das kommt von Jesus. Die Bibel sagt uns, dass unsere Werke bei Jesus beginnen. Wir sind an Jesus im Geiste angeschlossen. Und wir tun das nicht von uns aus, sondern wir tun das von Jesus her. Paulus sagt zu den philippischen Christen, mich sehnt nach euch mit dem Innern von Jesus Christus. Liebe ist ein Dienst. Viele Menschen brauchen diesen Dienst. Paulus tut diesen Dienst an Menschen in Philippi, die wirklich Liebe brauchen. Da war Zank. Da war Disharmonie. Da hat es Liebe gebraucht. Paulus strahlt diese Liebe aus, aber sie kommt nicht von Paulus. Er sagt, in mir wohnt rein nichts Gutes, ich habe keine Liebe zu verschenken. Sie kommt von Jesus. Die Saft des Weinstockes beginnt nicht in der Rebe, im Weinstock. Die Rebe tut ihren Dienst, aber der Weinstock trägt die Rebe. Wenn in der Natur die Blätter sich einiges von der Sonne und so weiter holen, dann soll das so sein. Aber in der Realität von diesem Bild, Weinstock und Rebe, ist es nur Jesus, der mir etwas schenkt. Das muss klar sein. In Epheser Kapitel 2 heißt es, dass wir ein Werk sind, das Gott hergestellt hat. Wir sind sein Handwerk oder sein Erschaffenes. Er hat uns gemacht, hergestellt. Für gute Werke, welche Gott zuvor verordnete, dass wir in ihnen wandeln sollten. Zweierlei hält Paulus hier fest. Ich bin etwas, das Gott gemacht hat, und was ich tue, ist bereits von ihm geplant. Es ist von ihm geplant, und dann, wann ich es tue, ist es er in mir, der es tut. Deshalb sagt Paulus in Philipper 1, das sind Früchte von Jesus Christus, und er hofft, dass die philippischen Christen wie ein Baum, der reichlich Frucht trägt, voll beladen sein werden von Früchten, wenn Jesus kommt. Früchten von Jesus Christus. In Galater 5 sagt Paulus, das ist auch Frucht des Heiligen Geistes, denn Jesus wirkt in mir durch seinen Heiligen Geist. Aber das macht uns nicht Schwierigkeiten, dass da beide am Werk sind. Wir wissen ja, dass Gott ein Dreieiniger ist. Also Jesus und der Heilige Geist, auch der Vater, alle drei sind am Werk in mir. Und dieses Werk, das nicht vergessen wird, ist ein Werk Gottes in meinem Leben. Ich bin sein Instrument. Ich bin die Verlängerung seiner Hand. Wenn ich meinen Stift nehme und anfange zu schreiben, dann ist dieser Stift die Verlängerung meiner Finger. Ich schreibe mit der Hand. Aber nicht meine Hand bringen etwas, das man sehen kann, zu Papier. Der Stift tut das. Aber die Hand braucht den Stift und lenkt ihn. So bin ich die Verlängerung, ein Instrumentarium in der Hand von Jesus. Ich bin sein Diener, mit dem er etwas tut. Aber er ist es, der es tut. Es ist seine Energie, nicht meine. Und weiter, was für ein Werk ist das? Es ist ein Zweifaches. Seinen Ursprung hat es in Jesus. Die Art der Werke, die wir hier tun, ist zweierlei Art. Jesus hat einmal gesagt zu seinen Jüngern, sie seien in dieser Welt ein Licht und für die Erde seien sie Salz. Was ist da der Unterschied zwischen Welt und Erde? Normalerweise, wenn wir Erde hören, denken wir an die Schöpfung, an diesen Planeten, den Gott geschaffen hat. Als Christen verstehen wir das so. Das ist die Wahrheit, die uns die Bibel eröffnet. Und für diese Erde sind wir Salz. Wieso? Verkümmert denn die Erde? Ja, sie vergeht. Gott hat das so gemacht, dass die Erde vergeht. Aber sie vergeht nicht gleich. Er erhält sie auch. Nicht nur vergeht sie, sie regeneriert sich auch, wenn Jesus das will. Er trägt alles, heißt es, an zwei Stellen mit seinem Wort. Er spricht und dann ist es oder es ist nicht. Er spricht und jemand stirbt. Und Menschen läuten die Glocke und tragen ihn zur Beerdigung, zur Bestattung. Er spricht und ein Kind wird gezeugt und geboren. Er spricht und die Natur blüht auf und es ist Frühling. Er spricht und es kommt ein Sturm, der Herbst, der tobt. Gott hat das so gemacht. Er zerstört und er erhält. Nun bin ich sein Diener. Und ich soll Salz sein in dieser Welt. Nur muss ich aufpassen. Ich darf nicht von mir aus zerstören. Wenn ich einen Baum umschlagen, dann muss das zur Ehre Gottes gereichen. Ich zerstöre zwar den Baum, aber ich darf ihn nicht einfach so liegen lassen. Ich muss einen Tisch oder einen Stuhl oder etwas daraus machen. Das heißt, die Natur darf schon verändert werden, aber schöpferisch zur Ehre Gottes. Im Ganzen also soll sie gebraucht werden, sagt Paulus in 1. Korinther 7. Die Welt soll gebraucht werden zur Ehre Gottes. Ganz bewusst. Wenn Sie auf dem Arbeitsplatz Montag sind, dann sollen Sie mit dem Werkzeug, mit dem Auto, mit dem Papier, mit dem Stift so umgehen, als wüssten Sie, dies ist etwas, das Gott geschaffen hat. Wenn Christen mehr daran denken würden, könnten sie auch nicht nur Salz sein, sondern ein Licht sein. Aber wir sollen bewahren. Und wenn in den letzten Jahren viel von Bewahrung der Schöpfung gesprochen wurde, war das in Ordnung. Das sollen wir tun. Wir sollten eine biblische Auffassung unserer täglichen Arbeit haben. Nicht nur dient sie dazu, dass wir unser Brot verdienen, sondern unsere Arbeit hat einen Zweck in sich selbst. Sie ist nicht nur Mittel zum Zweck, sondern wir sollten die Arbeit selbst für Jesus Christus tun. Es ist seine Schöpfung, mit der wir dort umgehen. Wir sind Salz in dieser Welt. Bewahren seine Schöpfung, indem wir sie stehen lassen, pflegen oder verwandeln und dann aber etwas daraus machen, das wiederum zur Ehre Gottes dient. Aber wir haben einen zweiten Auftrag, und der ist der bei weitem der wichtigste. Wir leben in einer Welt, die dunkel ist. In der Welt, auf dieser Erde, gibt es einen Fäulnisprozess, und wir sollen Salz sein und diesen aufhalten. In der Welt gibt es Dunkelheit, und die Dunkelheit soll verscheucht werden. Wir sollen Licht sein. Und das ist die Botschaft des Evangeliums. Es gibt viele Menschen, die leben in Nacht und Dunkel. Die haben keine Ahnung vom Evangelium. Oder Jakob Janssen, glaube ich, war es, von der Friedensstimme in Gummersbach, hatte heute Nachmittag in München-Buchsee bei Bern ein Zeugnis, ein kurzes Zeugnis von der Arbeit. Er erzählte mir, oder ich weiß nicht, ob es öffentlich war oder mir persönlich, ich glaube, es war öffentlich, er sagte, die Leute heute in der Sowjetunion wissen nichts über Gott. Sie wissen nicht einmal, dass Gott und Jesus zusammengehören. Sie sind hungrig und greifen nach allem. Aber nicht nur dort sind die Menschen unwissend. Inzwischen sind die Menschen hier in unseren Bereichen so vernachlässigt worden, dass auch hier viele fast nichts wissen. Ich habe schon vor vielen Jahren, ich glaube, es war meine erste Evangelisation in Deutschland, einen Mann zum Herrn führen dürfen, der fast nichts von der Bibel wusste. Als ich von Israeliten sprach, ich wollte an die Hand von Johannes 3 sagen, wie man wiedergeboren wird, ja. Und dann von der Schlange in der Wüste und so weiter, der wusste gar nicht, wovon ich sprach. Inzwischen, wir haben schon lange gesprochen, die ganze Sache war 2 Stunden. Zwischendurch hatte mich angehalten, Herr Janssen, ich weiß, Sie wissen, wovon Sie sprechen, aber ich weiß es nicht. Ja. Da musste ich wieder zurückkommen, neu anfangen. Erklären, erklären, erklären. Und wir haben seitdem noch viel mehr solche Leute. Der Mann kam zum Glauben. Er fand zu Jesus. Er wusste aber nicht einmal, wie man betet. Das kannte er nicht, das Gebet. Da habe ich ihm gesagt, Jesus ist hier, Sie dürfen ihn ansprechen. Sie sehen ihn nicht, ich auch nicht. Aber Sie dürfen ruhig zu ihm sprechen, so wie Sie jetzt mit mir sprechen und ich mit Ihnen. Da fing er an zu sprechen, in die Luft hinein. Nein, er sprach schon Gott und Jesus an. Mit einmal hörte er auf. Er war fertig. Hat kein Amen gesagt. bis ich ihm beibrachte, das macht man so. Ich war auch ein bisschen naiv in jener Zeit. Man muss ja gar nicht Amen sagen in seinem Gebet. Ja. Aber das hat er so pflichtgemäß getan. Hat also sein erstes Gebet gesprochen. Es gibt viele Menschen, die wissen nichts von Jesus. Sie sind in der Dunkelheit. Aber dann gibt es viele Menschen, die wissen etwas. Aber sie wissen nicht, ob es richtig ist. Sie haben nicht genügend Licht und wir müssen ihnen den Weg zeigen. Wir haben Licht zu sein. Sind Sie ein Licht? Nicht nur in Ihrem Wesen. Erzählen Sie etwas von Jesus. Sind Sie ein Licht für Jesus Christus? Tun Sie ein Werk für Jesus? Wozu sind Sie auf der Welt? War das umsonst, dass Ihre Mutter Sie auf die Welt gebracht hat? Meinen Sie, Sie haben ein Recht, für sich selbst zu leben? Sind Sie es denn, der sich auf die Welt brachte? Gott ist es, der uns hier auf die Welt brachte. Psalm 139. Auch wenn Sie unehelich geboren wurden, Gott hat das geplant. In Mutterleib war er dabei und hat mich geplant. Und er hat dafür gesorgt, dass ich lebendig auf die Welt kam. Meine Frau und ich haben ein Enkelkind. Das kam nicht lebendig auf die Welt, ist heute im Himmel. Das wollte Gott so. Aber Sie sind jetzt hier lebendig. Und Gott will, dass Sie nicht für sich selbst leben, sondern für ihn. Sie sind von ihm geschaffen. Und zweitens, Sie sind von ihm erkauft. Wenn einer für alle starb, dann schlussfolgern wir, haben wir für den zu leben, der für uns starb. Aber auch auferstand. Er lebt heute und man darf für ihn leben. Licht und Salz in dieser Welt, das ist das Werk. Nur, ich frage mich, ob die Hebräer wirklich auf der ganzen Linie an diesem Werk beteiligt waren. Ich befürchte, sie haben sich auf die Gemeinde Jesu beschränkt. Das ist ein richtiger Dienst, ein legitimer Dienst. Aber unser Dienst hört da nicht auf. In 1. Johannes 2 steht ein sehr interessantes Wort. Ein Trostwort für Menschen, die sündigen. Und jeder von uns sündigt. Für jeden von uns ein Trostwort. Wir haben einen Fürsprecher beim Vater, der spricht für uns. Das heißt, er steht für uns ein. Wenn wir mal sündigen, dann ist er bereit, uns zu vergeben. Deshalb dürfen wir unsere Sünden bekennen. Und er vergibt sie. 70 mal, 7 mal an einem Tag. So tut Gott das. Und wir sollen das auch so tun. Mein Herr vergibt mir hunderte Mal am Tag. Aber da hört es nicht auf. Der Vers sagt, wir haben einen Fürsprecher beim Vater. Für unsere Sünden, aber nicht nur für unsere, sondern auch für die der ganzen Welt. Er ist die Versöhnung für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern für die Sünden der ganzen Welt. Viele von uns beschäftigen sich mit unseren eigenen Sünden, nehmen das Heiligungsleben ernst und das ist richtig. Aber kommen wir einmal vom Fleck. Und denken wir einmal an die vielen Menschen, die überhaupt noch nicht gehört haben, dass es einen Jesus gibt, beziehungsweise, dass er wirklich Sünden vergibt, vergeben kann und reinigen kann von allen Flecken. Da sagt Paulus, ihr wart mal Trinker, jetzt nicht mehr, ihr seid gereinigt, ihr seid gerecht geworden, ihr wart Hure, Diebe, jetzt nicht mehr, ihr seid anders geworden. Viele Menschen wissen das nicht. Die sollen es hören. Ich befürchte, die Hebräer waren nicht so weit gekommen. Da war eine ganze Menge, das war nicht in Ordnung. Aber jetzt spricht der Schreiber von dem, das in Ordnung war. Und es war Werk dort. Und wenn das bei Ihnen so ist, fassen Sie Mut. Der Herr war im Werk und er wird das nicht vergessen. Was noch vergisst er nicht? Arbeit der Liebe. Wenn das Werk nicht in Liebe getan wurde, dann ist es kein Werk. Dann ist es Stroh, Stoppel, wird verbrennen, wird rein nichts übrig bleiben. Das Werk muss aus Liebe zu Jesus getan werden. Arbeit ist das Wort für Mühe, das griechische Wort für Arbeit. Werk ist die Sache selbst, die Gestalt. Arbeit spricht von der Energie, die hineinging. Das muss man sagen. Der Hebräerschreiber Arbeit spricht von der Energie, die hineinging. Das muss man sagen. Der Hebräerschreiber anerkennt das. Diese Leute hatten sich eingesetzt. Die gingen nicht erst 7 oder 8 Uhr zu arbeiten, kamen dann vielleicht 4, 5 nach Hause und dazwischendurch noch eine ganz schöne Pause oder einige. So dienten sie nicht dem Herrn. Sie gaben sich Mühe. Das war ein Einsatz. Heute wollen Menschen für Jesus arbeiten, aber sie sind weltlich gesinnt dabei. Sie übernehmen die Strukturen der Welt. Ich gehe dann zur Arbeit und ich höre dann auf und der Rest, da kümmern Sie sich bitte. Aber das wird bei Ihnen mein Dienst sein. Das ist die Voraussetzung, wenn Sie mich haben wollen in Ihrem Werk. Paul erlebt das zu Genüge. Wo sind die Menschen, die Tag und Nacht zur Verfügung stehen? Die bereit sind, danach als unnütze Knechte zu gelten, wie Jesus das einmal ganz hart gesagt hat. Wissen Sie das, die Geschichte? Da hat jemand einen Sklaven. Der schickt ihn morgens aufs Feld. Jetzt machen Sie mal, richten Sie mal den Acker her. Ich weiß, wie das ist. Ich bin zu Fuß auf dem Acker gewesen, hinter den Pferden hergelaufen. Da schwitzt man. Später hatten sie Trecker, aber das war noch nicht bei mir der Fall. Ganzen Tag schuften, abends kommt er nach Hause. Und da sagt Jesus, denken Sie, jetzt wird er zu essen bekommen? Nein, nein. Da sagt sein Meister, sein Herr zu ihm, jetzt machen Sie mir mal was zu essen. Jetzt muss er auch noch den Koch spielen. Er ist Sklave. Er verfügt nicht über einen Feierabend. Keine 48 Stunden Woche. Geschweige denn, wie heißt es, 39 oder wie ist es? 35 sogar, ja. So spricht er nicht. Der ist den ganzen Tag draußen gewesen. Jetzt muss er noch den Koch spielen, muss er seinem Herrn ein Essen machen und darf nicht schimpfen, ja, da so sind die Herren, ja. Und dann darf er sich selbst etwas machen. Und dann soll er sagen, sagt Jesus, ich habe nichts verdient. Ich bin ein unnützer Knecht. Jetzt überlegen Sie sich mal, Jesus sagt zu seinen Jüngern, so, das ist euer Selbstverständnis, wenn ihr mir nachfolgen wollt. Aber jetzt bitte, nicht zu schnell mit der Kritik. Jesus ist der Herr, aber Jesus ist auch der Sklave. Jesus hat alles dran gegeben. Er ist nicht irgendein Herr, der nur von anderen fordert. Er selbst hat sich ganz für mich aufgeopfert. Und Gott selbst, der eines Tages die ganze Welt richten wird, weiß, was das ist. Als Jesus am Kreuz starb, hat Gott sein Leben, das war, sagt Paulus, das Blut Gottes, das Jesus dort vergoss. Gott hat alles hingegeben. Gott liebte die Welt, nicht nur Jesus. Arbeit der Liebe. Jesus kennt das. Ich glaube, da haben wir noch eine Scheibe abzuschneiden, nicht wahr? Von diesem Beispiel und einiges zu lernen, was es heißt, ganz auf dem Altar zu sein. Da gibt es ein sehr schönes Wort in dem Psalmen. Bindet das Festopfer an die Hörner des Altars. Ich habe mich als junger Mensch auf den Altar des Herrn gelegt. Bin ich wieder runtergesprungen. Ich war ein lebendiges Opfer, ein bisschen zu lebendig. So geht es manchen von uns, nicht wahr? Wir geben uns dem Herrn und dann springen wir wieder runter vom Altar. Und dann müssen wir mal auch so ein Gebet beten. Herr, binde mich an den Altar. Binde mich an die Hörner. Ich will da bleiben. Ich will nicht mehr runter. Du darfst mit mir machen, was du willst. Ich bin bereit, ganz für dich da zu sein. Leib, Seele, Geist, Hab und Gut, Freunde, Familie, alles. Das heißt Christsein, Arbeit der Liebe. Das ist es, was Gott nicht vergessen wird. Eine weitere Frage, wem dienten denn diese ersten Leser dieses Briefes? Nun, sie sagen das doch klar, sie dienten dem Herrn. Moment einmal, was sagt der Vers? Der Vers sagt, ich lese ihn noch einmal, Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen und die Arbeit der Liebe, die ihr seinem Namen erwieset. Seinem Namen. Warum nicht ihn? Warum seinem Namen? Wissen Sie, wenn wir Gott dienen, dann müssen wir wissen, wie er heißt. Denn sein Name sagt mir, wer er ist. Ich diene nicht irgendeinem Gott. Ich diene einem ganz besonderen Gott von ganz bestimmten Qualitäten und Eigenschaften. Und da könnten wir die ganze Liste seiner Namen aufzählen und dann sagen, dem diene ich. Er ist mein Schild, er ist mein Lehrer, er ist mein Freund, er ist meine Kraft, er ist meine Gnade, er ist mein Lied. Zählen Sie es auf, dem dienen wir. Das hilft, das motiviert, das motorisiert. Wenn wir an seinen Namen denken, Sie haben dem Namen des Herrn ihren Dienst erwiesen. Ihr Werk war für einen ganz bestimmten Gott und diesen Gott kannten sie. Sie konnten ihn bei Namen nennen und sie wussten, was der Name bedeutete. Aber sie dienten, das heißt, nicht nur wird dieser Name genannt, sondern da heißt es, ihr dientet ja den Heiligen. Da ist die senkrechte Dimension. Und in unserem Dienst ist es immer auch, gibt es auch immer wieder diese waagerechte Dimension. Wenn wir Gott dienen mit unserem Geld zum Beispiel, dann werfen wir unsere Geldtasche nicht in den Himmel und sagen, Herr, fange. Nein, wir geben unser Geld in waagerechter Richtung an Menschen. Der große Teil unseres Dienstes gilt nicht direkt. Wir tun es für ihn, aber über Menschen. Wir sprechen mit verlorenen Menschen. Wir sprechen mit gläubigen Menschen. Das Werk, die Arbeit der Liebe, hat eine horizontale Komponente. Das muss klar sein. Wir tun unseren Dienst für Menschen, aber in erster Linie für Jesus, für seinen Namen. Das muss klar sein. Nur wenn wir dem Herrn dienen, dann müssen wir bereit sein, auch dem Nächsten zu dienen. Kennen Sie das? Den gegenseitigen Dienst? Und ist Ihr Bruder, Ihre Schwester, Ihre Frau, Ihr Mann, Ihr Kind, Ihre Eltern? Ist das für Sie, ist der Sie, für Sie ein Heiliger oder ein Unheiliger? Sie dienten Heiligen. Das war nicht nur so ein allgemeiner Begriff, den man so locker gebrauchen konnte. Nein, in der Bibel haben solche Wörter Bedeutung. Diese Leute dienten ihren Schwestern und Brüdern als solche, die als Heilige galten. Sie wussten, jeder von uns gehört dem Herrn. Das ist, was Heilige bedeutet. Und sie dienten einander, weil sie alle dem Herrn gehörten. Da denkt man wieder an den Herrn. Sie dienten also dem Herrn, seinem Namen, der einen bestimmten Namen trägt, und sie dienten einander. Und wie schon gesagt, von der Mission wird hier offensichtlich nichts gesagt. Ich nehme an, das hat hier etwas gefehlt. Und dafür waren wohl auch Gründe. Aber wir gehen weiter. Wann dienten sie? Auch das wird hier gesagt. Ich weiß nicht, ob Sie Ihre Bibel dabei haben. Ich lese es für Sie. Ihr dientet ja den... Schon eine Stunde vorbei? Nicht ganz. Ihr dientet ja den Heiligen und dient. Im Grundtext steht das Wort dienen zweimal. Vergangenheitsform, Gegenwartsform. Sie taten es, sie tun es. Jetzt. Es setzt sich fort. Sie hören nicht auf. Sie fingen nicht an und dann ließen sie ab. Weg zum Leben soll weitergehen. Nicht nur 10 Jahre dauern. Nicht nur Vergangenheit, nicht nur feiern. Feiern ist richtig. Da schaut man zurück, schaut in die Gegenwart, aber auch in die Zukunft. Die Sache des Herrn muss weitergehen. Sie dienten und sie dienten immer noch. Ihr dientet und ihr dient und dient und dient und dient und das hört nicht auf. Solche Leute brauchen wir, die nie aufhören zu dienen. Und das Wort bedeutet hier, das ist der Dienst eines Kellners, der bereit ist, auch dann zu dienen, wenn es mal schief geht. Wenn es nicht gerade schmeckt, trägt das wieder zurück in die Küche, holt dann etwas anderes. Ich habe das erlebt, ich war bei einem Essen zusammen und mein Nachbar gegenüber, dem hat es nicht geschmeckt, hat es zurückgeschickt. Dachte ich, der wagt etwas. Ja. Ich war das nicht gewohnt. Nun muss man wahrscheinlich auch sein Restaurant kennen, ob man das darf oder nicht. Aber der Kellner hat es getan. Ohne Murren. Auch wir sollten so bereit sein zu dienen. Dienen, dienen, dienen. Da habe ich noch ein Stück zu lernen. Persönlich kann ich Ihnen verraten. Aber noch eine Frage. Was heißt es, Werk und Arbeit zu vergessen? Der Schreiber sagt, Gott ist nicht ungerecht, eure Arbeit zu vergessen. Was würde geschehen, wenn er es vergessen hätte? Können Sie sich mal vorstellen? Stellen Sie mir vor, Gott hätte vergessen. Der Schreiber sagt, Gott ist nicht ungerecht, eure Arbeit zu vergessen. Jetzt kommt bei mir die Frage, ist es denn ungerecht zu vergessen? Wir fahren von zu Hause, mit einmal stelle ich fest, wir haben was vergessen. Meine Frau geht es manchmal so, sie geht aus der Tür und ich kann manchmal schon wissen, sie wird wieder zurückkommen. Ja. Sie vergisst. Ja. Da kann man die Brille auf der Nase suchen und weiß nicht, wo sie ist. Ist das ungerecht zu vergessen? Nicht immer. Nein. Die Jünger hatten ja mal Brot vergessen. Wissen Sie? Kennen Sie die Geschichte? Jesus will da eine Anspielung machen. Und dann merkt er, die Jünger sind getroffen. Wir haben vergessen, Brot zu bringen. Deshalb spricht er vom Brot, vom Sauerteig. Nee, sagt Jesus, nicht deshalb. Und wenn ihr denkt, dass es deshalb ist, dann spricht das davon, dass ihr nicht vertraut. Ihr denkt, ich könnte euch nicht versorgen, nur weil ihr vergessen habt, Brot mitzunehmen, heißt nicht, dass wir nichts zu essen haben werden. Oh, das finde ich so gut von unserem Herrn. Der hat es den 12 Männern nicht vorgehalten. Der hat nicht gesagt, nun meine Kollegen, meine Jungs, ihr habt noch eine ganze Menge zu lernen. Eure Frauen sind zu Hause, ja? Oder wenn sie Frauen hatten, Petrus hat eine. Kein Wunder, wenn die Männer unter sich sind, dann vergisst man so die haushaltlichen Dinge, das ist klar. Aber da hätte Jesus sagen können, also wenn ihr meine Diener sein wollt, dann müsst ihr lernen, nichts zu vergessen. Das vergisst man nicht. Das müsst ihr euch einprägen. Er hätte eine ganz schöne Predigt halten können. Nein, sagt er, das kann mal passieren. besonders Männern, Frauen passiert es auch. Wir alle vergessen, das ist nicht Sünde, muss nicht sein. Aber es gibt ein Vergessen, das ist Sünde, das ist ungerecht. Das spricht von Lieblosigkeit, Gedankenlosigkeit sagen wir, aber im Grunde ist es Lieblosigkeit, denn Liebe hält in Erinnerung. Liebe vergisst nicht. Die Liebe lässt nicht zu Schanden werden, die Hoffnung nicht zu Schanden werden. Entschuldigung, die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, weil die Liebe Gottes ausgegossen worden ist in unseren Herzen. Wir vergessen nicht, dass Jesus wiederkommt, weil wir ihn lieben, wir warten auf ihn. Wir denken daran. Und wenn man liebt, dann vergisst man nicht. Und der Schreiber sagt hier, Gott denkt an euch. Er liebt euch. Er sieht jede Nacht, wo ihr aus dem Bett getrieben werdet, oder ihr kommt nie zu Bett, Arbeit der Liebe, Werk. Das sieht er alles. Das hat er die ganzen 10 Jahre hier gesehen. Das hat er vorher gesehen. Das sieht er bei einem jeden von uns, wo etwas drangegeben wird, ein Stück Leben von unserem Leben, in irgendeiner Form. Das hat er alles gesehen. Er hat unsere Tränen aufgehoben in einem Behälter, heißt es. Alle unsere Gebete sind aufgehoben. Er hat alles gesehen. Er hat alles gehört. Jeden Seufzer hat er gehört. Das wird alles aufgeschrieben. Er vergisst rein nichts. Nichts entkommt ihm. Er ist nicht ungerecht zu vergessen. Und eines Tages kommt der Lohn. Stellen wir uns vor, als wir arbeiteten, als wir wirkten, war es seine Gnade. Er hat uns die Sünden vergeben. Es war seine Gnade, dass wir nicht einfach so rumstehen mussten auf dem Marktplatz. Er hat uns gerufen, komm. Und wir haben einen sinnvollen Dienst, den dürfen wir tun. Wir wissen, wir sind nicht umsonst auf der Welt. Unser Leben hat einen Sinn bekommen. Es ist Gnade, dass wir überhaupt etwas tun dürfen. Und wenn wir es tun, ist es seine Kraft in den Schwachen. Alles Gnade, alles seine Kraft. Und dann ist es noch seine Führung gewesen, seine Organisation. Er hat das alles geplant. Ich brauchte nur hinterher zu gehen. Und dann will er mich noch belohnen. Stellen Sie sich vor. Dann kommen wir dort an. Und das Erste, ei, du treuer Knecht, das war gut. Zuerst der Lob. Und dann kommt eine Menge Lohn. Erbe heißt es. Alles wird dort wieder zu finden sein. Und da beten wir doch so oft, nicht wahr? Ich finde das ein schönes Gebet, das habe ich hier in Deutschland, glaube ich, gelernt. Herr, lass diesen Abend wieder in der Ewigkeit gefunden werden. Ist das nicht schön? Lass sie nicht am Tor der Ewigkeit verbrennen, beim Preisrichterstuhl. Lass ihn dort gefunden werden. Lass dies Ewigkeitswert haben, was wir hier tun. Wenn Sie Verkündigungsdienst haben, beten Sie. Herr, lass diesen Abend, lass diesen Dienst nicht verloren gehen. Lass ihn gefunden werden. Lass mich nicht umsonst verkündet haben. Und wenn Sie gedient haben, beten Sie, Herr, bewahre dein Wort. Lass die bösen Engel nicht wie die schwarzen Vögel kommen, das aufpicken und wegnehmen. Lass es Frucht bringen, lass es keimen, lass es Wurzel schlagen. Lass mich nicht umsonst gedient haben. Und Herr, bewahre die, die ich zum Glauben führte. Lass mich nicht umsonst evangelisiert haben. Beten wir, dass es nicht umsonst gewesen sein mag. Und beten wir, wenn wir an die Arbeit gehen, dass wir wirklich mit rechter Haltung das tun können. In seiner Einstellung, mit seiner Kraft, nach seinem Plan.